Ja, liebe Stadtmission, ich freue mich richtig, dass ich hier sein darf und euch alle wiedersehen kann. Das ja, macht mich schon den ganzen Morgen ziemlich glücklich. Ja, und heute möchte ich mit euch zwei Bibeltexte anschauen, die auf den ersten Blick erstmal so wirken, als ob es da wirklich um scheinbar entgegengesetzte Dinge geht. Und dann schauen wir mal, ob man diese beiden entgegengesetzten Dinge vielleicht doch so verstehen kann, dass sie beide Teil der gleichen guten Nachricht sind. Der Predigttext, der für heute vorgeschlagen wurde, der steht im Jakobusbrief 2, Vers 14 bis 26. Und in beiden Texten habe ich ein paar Stellen rausgekürzt, so der Zeit halber, aber es lohnt sich voll, den auch nochmal zu Hause nachzulesen für alles, aber ja, damit ihr wisst, was die Punkte bedeuten. Was nützt es denn, meine Brüder, wenn jemand behauptet, Glaube zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen: Lasst es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst also, der Glaube wirkt mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift: Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Genauso wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und erstmal klingt es ja irgendwie ganz gut, so Handeln, Werke, dass das was mit Glauben zu tun hat. Aber ich wohne jetzt seit kurzem wieder in Sachsen-Anhalt, in Halle, im Bundesland der Reformation und ich studiere sogar an der Martin-Luther-Universität. Und bei ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird, muss ich sofort an Luther denken und seinen Sola Fide, also allein durch Glaube gerettet. Und gerade mit so Blick auf den kommenden Reformationstag, der ist übrigens Sachsen-Anhalt ein Feiertag, finde ich ganz nett, können wir mal einen kurzen Reformations-Recap machen. Was war da noch mal los? Also bis zum 16. Jahrhundert gab es in Mitteleuropa eigentlich nur die eine katholische Kirche und die hat zu dem Zeitpunkt vor allem gesagt, dass Menschen sündvoll sind und dass sie gute Taten erbringen müssen, um in den Himmel zu kommen. Und dann haben sie leider irgendwie vergessen zu sagen, dass Jesus ja auch schon für die Sünden gestorben ist. Das fanden die Leute, die die lateinische Bibel zu der Zeit schon lesen konnten, teilweise dann ein bisschen merkwürdig, unter anderem Luther. Der hatte dann sein sogenanntes Turmerlebnis. Ob das jetzt in einem Turm war, können wir nicht mehr genau nachvollziehen. Aber er hat Bibel gelesen, die lateinische Bibel, und ist dann auf den Römerbrief gestoßen, im dritten Kapitel, auf einen Text, den ich auch nochmal vorlesen möchte. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus Wirklichkeit geworden ist. Kann man da noch selbst auf etwas stolz sein? Das ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Durch das der Werke? Nein, es kommt durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch durch Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten von Vorschriften. Ich finde zwischen, ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wurde und nicht aus Glauben, und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch durch Glauben und nicht Einhalten von Vorschriften gerecht gesprochen wird, da ist jetzt irgendwie eine Diskrepanz. Und die beiden Texte sind sogar noch krasser widersprüchlich, denn also im ersten Text haben wir schon gesehen, da geht es um Abraham und dass Abraham die Gerechtigkeit angerechnet wurde, weil ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Und in dem Römerbrief, da steht ein paar Verse nach dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, auch was zu Abraham. Wie war es bei Abraham? Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er einen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Also was jetzt? Werke und Taten oder Glauben? Das ist der gleiche alttestamentarische Text, auf den sich da beide beziehen und beide kommen zu einem komplett anderen Ergebnis. Erstmal dachte ich, als ich den Text gelesen habe, irgendwie, ja, das hat man ja schon vielleicht häufiger gehört und da lässt sich vielleicht schnell eine Lösung finden. Aber je mehr ich geschaut habe oder irgendwie auch so alte Wörter, griechische Wörter nachgeschaut habe, ob es irgendwie Unterschiede gibt, nee, dass je detaillierter man geschaut hat, desto deutlicher wurde für mich da irgendwie ein Widerspruch. Und das geht nicht nur mir so, sondern das ging Luther auch so. Der mochte den Jakobusbrief generell nicht. Der hat gesagt, das ist ein strohner Brief, der ist dumm, damit kann er nichts anfangen. Und gerade dieser Widerspruch von den beiden Textstellen, den fand er so seltsam, dass er wohl mal gesagt haben soll, wenn ihm jemand diesen Widerspruch schlüssig darlegen kann, würde er ihm seinen Doktorhut geben. Also diese hässliche Mütze, die er auf den Bildern immer anhat. No. Also nicht, dass Luther jetzt so mein großes Vorbild ist, der war ja auch Sexist und Rassist und Antisemit, aber er war auf jeden Fall Theologe, der sich schon auch sehr mit der Bibel auseinandergesetzt hat. Und ich finde, es beruhigt ein bisschen, wenn der da jetzt keine Lösung für gefunden hat, müssen wir jetzt auch nicht auf Anhieb eine Lösung finden, aber wir können versuchen, uns einer Lösung vielleicht zu nähern. Und das machen wir das durch ein paar Hintergrundinformationen und Unterschiede und vielleicht auch Gemeinsamkeiten in den Texten und durch zwei Begriffsdefinitionen oder dass wir uns zwei Begriffe nochmal näher anschauen. Zuerst zu den beiden Autoren. Den Römerbrief, den hat Paulus geschrieben an die Christen in Rom und das ist ungefähr so im Jahr 50 bis 60 nach Christus passiert. Der Brief von Jakobus wiederum, also den hat Jakobus selber geschrieben, der wurde circa 10 bis 20 Jahre davor geschrieben. Das heißt aber schon mal, Jakobus hat sich bestimmt nicht auf Paulus bezogen, weil der Brief von Paulus war noch gar nicht geschrieben. Und wenn Paulus Leuten widersprochen hat, dann hat er das relativ eindeutig gemacht. Also zum Beispiel im Galaterbrief, da boxt er sich mit Petrus und es wird ganz klar, dass er da Petrus widerspricht. Das heißt, vermutlich bezieht er sich jetzt nicht so auf Jakobus oder möchte ihm widersprechen. Das finde ich schon mal beruhigend zu wissen. Also es sind nicht zwei Texte, die sich gegenseitig ausschließen möchten. Die beiden Briefschreiber, die haben das auch an zwei unterschiedliche Gruppen geschrieben. Paulus, der schreibt es an die ganz konkrete römische christliche Gemeinde, die zu dem Zeitpunkt auch schon relativ lange Bestand hatte, so circa 20 Jahre, was ja schon ganz krass ist, wenn man bedenkt, wann Jesus auf der Erde war und der Brief war spätestens irgendwie so 60 nach Christus, also schon eine relativ lange Zeit, eine Gruppe, die schon zusammengewachsen ist. Jakobus hatte eine ganz andere Zielgruppe. Der hat, so schreibt er selber, an die 12 Stämme in der Zerstreuung geschrieben. Damit hat er wahrscheinlich eher nicht die 12 jüdischen Stämme gemeint, weil es die zu der Zeit einfach gar nicht mehr so gab. Nach dem babylonischen Exil, da waren schon mal zwei Stämme nicht mehr auffindbar. Das heißt, vielleicht hat er die 12 Stämme in der Zerstreuung gemeint, indem er an alle Leute geschrieben hat, die sich zum Volk Gottes dazu zählen. Also nicht nur die Menschen, die vorher Juden und dann Christen geworden sind, sondern auch die Leute, die andere Religionen oder keine Religionen haben und dann zum christlichen Glauben gekommen sind. Die haben zu der Zeit auch relativ verstreut gelebt, also es gab vereinzelt Gemeinden, aber eben eher in der Zerstreuung. Eine Gruppe von Menschen, wie die in Rom, die musste man dann vielleicht gar nicht so sehr daran erinnern, auch Taten zu tun, weil die im Schutz von der Gruppe waren und sich gegenseitig ermutigt haben. Vielleicht hat man sich sogar verglichen und wollte krasser sein als der andere. Ja, da war es eventuell hilfreich, mal mehr zu betonen, dass es auch Gnade gibt. Und andersrum dann eben bei Menschen, die nicht so den Gruppenschutz hatten, auch mal motivieren zu handeln. Also es ist vielleicht sogar ziemlich gut, dass es unterschiedliche Texte gibt, denn nicht nur damals, sondern auch heute gibt es ja unterschiedliche Menschen, Kulturen, Gruppendynamiken. Und wenn man so einen einzelnen Satz nur hätte, könnte man relativ schnell in ein Extrem verfallen. Das hat ja die katholische Kirche gemacht und daraus ist ziemlich viel Leid und dann halt eine zweite Kirche entstanden. Wenn wir uns nur durch eigene Anstrengungen selbst retten wollen, werden wir das eh nicht schaffen. Wir sind menschlich, wir sind SünderInnen, wir machen Dinge, die nicht gut sind, egal wie wir uns anstrengen. Und dann würden wir auch irgendwie komplett außer Acht lassen, dass Gott ja einfach ein krasses Geschenk gemacht hat durch seinen Tod am Kreuz, dass wir Vergebung erfahren dürfen. Aber wenn wir uns darauf ausruhen und irgendwie ja, ignorieren, was, wie krass das Geschenk ist, dann wäre das auch seltsam. Wir sind mit Gnade beschenkt und daraus entsteht eine Verantwortung zum Handeln. Wir dürfen die frohe Botschaft der Liebe weitergeben und das eben auch im Handeln, in der Tat, in den Werken. Glaube darf eine Auswirkung in unserem Leben haben und die dürfen andere Leute sehen. Was denkt ihr, was denkst du, auf welcher Seite vom Pferd fällst du vielleicht manchmal runter? Darfst du ja, dich eher mal motivieren, dass dein Glaube Werke zeigt oder daran denken, dass du dich eh nicht selber retten kannst und mehr auf Gottes Gnade vertrauen? Bei all den Widersprüchen in Texten gibt es aber auf jeden Fall ja auch Gemeinsamkeiten. Also zum Ersten, Gott spricht gerecht und Abraham kommt bei beiden vor. Und auch wenn die Aussagen erstmal widersprüchlich scheinen, gibt es da so einen Konsens. Abraham wurde nicht allein aus Glauben gerecht gesprochen. Das sagt ja eben Jakobus, der ja Team Werke war. Aber der wurde auch ganz sicher nicht allein aus Taten gerecht gesprochen. Der war auch ein Mensch, der hat auch Sachen gemacht, die nicht cool waren. Also ich glaube, Abraham kann auch ein krasses Vorbild für Vertrauen sein, aber beispielsweise ist der mal mit seiner Frau Sarah in Ägypten unterwegs gewesen und dann hatte der irgendwie Angst, dass Leute was von seiner Frau wollen und ihn dann töten und dann hat er so getan, als wäre es seine Schwester und dann hat die dann auch den Pharao irgendwie geheiratet. Es war wild, aber auf jeden Fall, das war niemand, der perfekt war, der konnte nicht allein aus Taten gerecht gesprochen werden. Noch eine Sache, die uns vielleicht beim Verstehen eine Hilfe sein kann, ist die zeitliche Reihenfolge und nicht die zeitliche Reihenfolge der Briefe, sondern so eine zeitliche Abfolge von Gnade, Glaube, Werke. Und zwar erzählt Paulus, der war ja eher Team Gnade, im Römerbrief auch, dass Glauben eben was mit Handeln zu tun hat, dann im 12. Kapitel. Er gibt dem dort so eine, ja, ein bisschen eine Reihenfolge. Und da sagt er, dass Gott uns Gnaden und Erbarmen schenkt, das dürfen wir im Glauben erkennen und deswegen sollten wir dann irgendwie Dinge tun, die Gott sich wünscht und das heißt dann nicht, dass wir handeln müssen, damit dann Gnade kommt oder Gerechtigkeit oder Rettung, sondern das ist schon viel früher da. Das kommt einfach von Gott, das können wir nicht wegblasen durch Handeln oder nicht wegblasen, sondern das ist dann eine Folge. Das genau, also es heißt aber gleichzeitig auch nicht, dass irgendwie Menschen nicht auch gerecht oder gut handeln können, wenn sie Gott nicht kennen. Aber vielleicht haben wir dann einfach viel eher eine Verantwortung, also ja, Taten oder Werke zu tun aus unserem Glauben heraus, weil wir wissen, wie viel Gnade uns geschenkt wurde. Aber was sind diese Werke überhaupt? Jakobus wird ja netterweise relativ konkret. Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern und Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch beim Anziehen, habt genug zu essen, aber er gibt es ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Also Menschen mit dem Nötigsten versorgen, in konkreten Krisensituationen mit materiellen Dingen zu helfen und nicht nur irgendwie fromme Sprüche zu drücken, das ist auf jeden Fall schon mal ein Werk. Sich für Menschen einsetzen, die das vielleicht selber nicht können, für ihre Rechte einzustehen, ist es vielleicht auch ein Werk. Ein tröstendes Wort, das kann Gottes Liebe weitergeben, ist das auch ein Werk. Schweigen und zuhören, nicht zu richten, das kann Menschen Respekt und Würde entgegenbringen, ist es auch ein Werk. Gar nichts tun, nur da sein, weil man die Situation vielleicht selbst gar nicht versteht. Oder weil man merkt, dass man sich da irgendwie gerade abgrenzen muss, um sich selbst zu schützen, um vielleicht gesund zu bleiben. Ist das auch ein Werk? Auch den Begriff toter Glaube, das finde ich ist etwas, was ein bisschen schwierig zu greifen ist. Jakobus definiert das im 22. Vers ein bisschen selber. Erst durch das Tun wird der Glaube vollendet. Toter Glaube ist also noch nicht vollendeter, noch nicht fertiger Glaube. Ich glaube, ich kann für mich nicht sagen, dass ich irgendwann den Moment im Leben hatte, wo ich sagen konnte, ja, mein Glaube ist jetzt fertig. Das ist irgendwie ein ganz schön krasser Anspruch. Vor allem gibt es auch im Hebräerbrief einen Vers, besteht, dass Jesus der Vollender unseres Glaubens ist und gar nicht wir selber. Kann man dann überhaupt behaupten, einen nicht toten Glauben zu haben? Ja, jetzt sind irgendwie in den letzten Minuten vermutlich mehr Fragen als Antworten dazugekommen. Und auf viele davon habe ich wirklich ehrlich gar keine Antwort. Aber wenn Luther jetzt kommen würde mit seinem Doktorhut und sagen würde, versuch's mal, dann hätte ich, glaube ich, ja, so einen Lösungsansatz für mich. Und der liegt vielleicht gar nicht im konkreten Verstehen und Durchdringen von diesen beiden Sätzen, sondern viel eher im Leben mit Gott und ja, im Handeln. Also für mich bedeutet das auf der einen Seite, dass ich weiß, dass Gott Menschen liebt und dass er mich liebt und dass er allen Menschen Würde gibt und dass ich super mit Gnade beschenkt bin, dass ich super privilegiert bin, dass ich weiß, dass ich sehr beschenkt bin, auch mit Bildung und mit einer Familie, die mir Rückhalt gibt. Und daraus entsteht für mich schon eine Verantwortung. Also zum Beispiel habe ich mal in der Bahnhofsmission mitgearbeitet und gleichzeitig weiß ich auch, dass ich mehr machen könnte. Oder dass ich vielleicht auch mal keinen Bock habe, mich mit Gott und Glaube auseinanderzusetzen. Im letzten Jahr zum Beispiel haben mich einfach Leute abgefuckt, die Christen sind und komische Dinge tun. Und dann hatte ich keine Lust, mich mit Glauben und Gott auseinanderzusetzen und zu beten. Aber es hat mir voll den Druck auch ein bisschen genommen zu wissen, Gottes Gnade ist größer und sobald ich komme, ist er da. Und ja, ich muss nichts zuerst leisten, damit er kommt oder seine Gnade da ist, sondern er ist schon vorher da. Ich kann mich vielleicht so um die Beziehung zu Gott mühen, aber Gott ist derjenige, der die Beziehung, der meinen Glauben lebendig macht. Seine Gnade vollendet meinen Glauben und der Glaube ist ohne Werke tot, aber Gottes Gnade macht meinen Glauben erst lebendig. Ich werde noch einmal beten. Vater, ich danke dir, dass du derjenige bist, der Glauben lebendig macht. Ich danke dir, dass du mit Gnade dastehst und dass du uns alle mit Gnade beschenken möchtest. Und ich bitte dich auch, dass du uns Kraft zum Handeln in richtigen Situationen gibst, dass du uns ja auch Weisheit gibst, mal zu schweigen oder nichts zu tun. Ich danke dir, dass wir vertrauen dürfen, dass du da bist in solchen Situationen. Amen.